Zukunft. Ein großes Wort, das viel umfasst und daher vermutlich auch gerne im Plural benutzt wird, also Zukünfte. Und in diesem Zusammenhang sprechen wir Menschen dann schnell über künstliche Intelligenz, neue Technologien, Wandel, Unsicherheit und Science Fiction. Und selten stellen wir uns dabei, so meine Wahrnehmung, die vermutlich viel entscheidenderen Fragen. Sind wir eigentlich auf Zukünfte vorbereitet? Was müssen wir Menschen können, um in einer Welt zu leben, die sich immer schneller verändert? Und wer hilft uns dabei, diese Zukünfte nicht nur zu erahnen, sondern aktiv mitzugestalten? Darüber spreche ich heute mit Professor Dr. Laura Bechtold. Sie beschäftigt sich mit den gesellschaftlichen Folgen von Technologien, mit Zukunftskompetenzen und mit der Frage, wie wir lernen können, mit Unsicherheit umzugehen. Ein Gespräch über Möglichkeiten, Verantwortung und die vielleicht wichtigste Fähigkeit unserer Zeit, Zukünfte denken zu können. Mit Laura, die als Zukunftsforscherin wirkt, gehe ich dazu in den tieferen Austausch. Sie ist Professorin an der Technischen Hochschule Ingolstadt und ihr liegt die Verbindung von Theorie und Praxis sehr am Herzen. In ihrer Arbeit konzentriert sie sich auf die gesellschaftlichen Auswirkungen neuer Technologien und untersucht, wie diese unsere Zukünfte prägen. Freuen Sie sich auf einen Austausch, der in die Zukunft blickt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Soziologische Perspektiven. In diesem Podcast geht es um Politisches und Menschliches. Die Gespräche mit meinen Gästen sollen Gedankenfunken streuen und es sollen damit gerne weitere Feuer entfacht werden. Denn Veränderungen gelingen uns Menschen dann, wenn wir einen gemeinsamen Diskurs finden. Und der Grundstock dafür sind Dialog, gemeinsames Denken und Nachdenken. Dazu kann dieser Podcast anregen oder auch irritieren, ganz wie Sie wünschen und wie Sie es zulassen. Audio ab. Hi Laura, danke, dass du heute wieder in meinen Podcast kommst. Ich habe mich so auf dich gefreut.
Das freut mich auch. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
Du, weißt du, das ist das erste Mal, dass ich mit einer Zukunftsforscherin sprechen darf.
Da bin ich ganz gespannt, in welche Richtung sich unser Gespräch entwickelt und freue mich natürlich, dass ich heute ein bisschen Licht ins Dunkel bringen kann, was wir da machen als ZukunftsforscherInnen und vielleicht auch zeigen, dass wir nicht einfach nur in die Kristallkugel schauen.
Ja, wunderbar. Damit habe ich auch gerechnet, dass bei dir da so ein bisschen Input kommt. Lass uns doch gleich mal zum Beginn einen kleinen Experimenten-Exkurs machen. Stell dir mal vor, wir wären jetzt im Jahr 2040. Wir beamen uns da jetzt mal hin. Und was denkst du, was du in diesem Jahr 2040 an Positivem und vielleicht auch an Negativem siehst? Und vielleicht, wenn jetzt negativ zu negativ formuliert ist, dann lass es mich anders formulieren, was du an positiven und auch an vielleicht beunruhigenden Situationen siehst. Was denkst du?
Also wenn ich ans Jahr 2040 denke und überlege, wir sitzen da heute und blicken so auf die letzten Jahre zurück, würde es mich positiv stimmen, wenn wir auf die letzten 15 Jahre zurückblicken und sagen, das war ja eigentlich ganz schön und nett und komfortabel. Es würde mich fröhlich stimmen, wenn wir sagen, hey, wir haben es geschafft, einen sozial verträglichen und verantwortungsvollen Umgang mit neuen Technologien wie künstlicher Intelligenz zu schaffen. Wenn wir an dem Punkt sind, dass wir tatsächlich einige Krankheiten, die bisher als unheilbar galten, in den Griff bekommen haben. Und wenn wir uns sozusagen, oder wenn wir es geschafft haben, gute Klimawandel-Anpassungsstrategien zu finden. Also wenn wir gesagt haben, wir haben das jetzt irgendwie so akzeptiert, dass es nun ist, wie es ist, aber wir sind auf einem guten Weg, damit gut zurechtzukommen. Was würde mich beunruhigen, ist natürlich irgendwo das Spiegelbild des Ganzen. Wenn wir sagen, im Jahre 2040, wenn wir jetzt eben bei verschiedenen Punkten nicht Handlung ergreifen, dann können die nächsten 15 Jahre und das Jahr 2040 und auch die Folgejahre natürlich auch irgendwie sehr ruppig werden. Da werden sich gewisse Klimarisiken zuspitzen. Wir sehen gerade unsere Welt in der Polarisierung, wenn die Tendenzen sich verschärfen. Das sind die Sachen, wo ich hoffe, dass wir 2040 eben an einem anderen Punkt sein werden, als man es manchmal jetzt vermuten würde.
Du bist nun Zukunftsforscherin. Und deswegen habe ich so eine nächste Frage für dich. Wenn du bei einer Party eingeladen bist und irgendeiner fragt dich, ey, du, Laura, was machst du eigentlich? Wie erklärst du, dass du Zukunftsforscherin bist?
Genau, also dann erkläre ich zuerst mal, als Zukunftsforscherin schaue ich mir quasi verschiedene Entwicklungen in der Gesellschaft an. Das können soziale sein, technologische, Umweltentwicklungen und mache mir Gedanken, welche Auswirkungen davon auf die Gesellschaft oder wie die sich auf die Gesellschaft auswirken können, was davon wünschenswert ist, was vielleicht weniger wünschenswert ist, wo wir vielleicht auch Verantwortung übernehmen müssen. Ich versuche eben Menschen auch damit zu befähigen, mit Zukunftsfragen umzugehen. Und als Wissenschaftler ist das natürlich alles mit wissenschaftlichen Methoden. Das heißt, ich forsche dazu, ich unterrichte dazu an verschiedenen Unis und habe da meine Projekte. Und wenn es jetzt eben auf einer Party ist, dann würde ich noch wahrscheinlich hinzufügen, weil meistens kommt dann die Frage, ich kann dir nicht genau vorhersagen, in welche Aktien du investieren sollst. Ich kann dir nicht genau vorhersagen, wie Lottozahlen werden. Und ich bin immer noch der Überzeugung, dass das Sternzeichen keinen Einfluss auf die Zukunft hat.
Ah, okay, gut.
Okay. Genau.
Also so mit einem Augenzwinkern.
Genau, also weil das sind dann meistens die Fragen, die quasi zurückkommen. Was wird denn jetzt eigentlich? Und kannst du mir jetzt genau vorhersagen, was passiert? Und ich sage, genau das ist eben nicht die Aufgabe von uns Zukunftsforschern.
Mhm. Laura, wenn du keine Zukunftsforscherin wärst, was wärst du dann? Was denkst du?
Ich mag die Frage total gerne. Also ich glaube, ich bin schon ganz richtig irgendwie als Forscherin in der Wissenschaft gelandet. Aber ich stelle mir die Frage sehr gerne und ich habe da immer verschiedene Antworten drauf. Wenn man das nimmt, was ich mir quasi schon früher mal vorgestellt habe, was bis heute noch im Kopf rumschwirrt und ich komplett eine andere Richtung einschlagen würde, sage ich oft, ich wäre wahrscheinlich gerne Köchin und würde kochen und finde den Umgang mit Lebensmitteln total schön. Ich bin Foodie und würde das machen. Jetzt habe ich kürzlich eben meine Wohnung ja so ein bisschen umgestaltet und ich mag es auch richtig gerne, handwerklich was zu machen. Also vielleicht würde ich auch eher sowas machen. Aber realistischerweise und eher jetzt aus der Historie heraus, weil ich auch schon mal im Punkt war, wo ich mir mal überlegt habe im Leben, ob ich vielleicht was ganz anderes mache, was jetzt nicht allzu fern ist, aber damals hatte ich dann überlegt, ich wäre tatsächlich auch interessiert, Lehrerin für Mathe und zum Beispiel Ethik zu werden. Und gerne eben für so ein Fach wie Mathe, was die meisten abschreckt und nicht cool finden, um zu zeigen, naja, man kann es doch lernen.
Mhm. Also letzteres und auch Köchin könnte ich mir bei dir super vorstellen. Würde also matchen, finde ich.
Ja, schön, das freut mich schon mal.
Laura, was glaubst du denn, was die Menschen bei Zukunftsforschern, jetzt hast du es vorher schon angesprochen, mit den Lottozahlen und vielleicht auch mit dem Wetter und auf jeden Fall auch mit Astrologie. Was die Leute vielleicht auch noch mit Zukunftsforschung so ein bisschen verbinden können, also zumindest geht es mir manchmal so mit Science Fiction, ja, dass ich dann so zurück in die Zukunft. Kennst du diesen Film noch? Du bist ja jetzt doch ein bisschen jünger als ich.
Ja, natürlich kenne ich den. Natürlich, ja.
Und deswegen ist es so mein Bild, was ich so habe. Aber was denkst du so? Was ist so das klassische Bild, das die Menschen von Zukunftsforschung haben? Und was ist so das klassisch falsche Bild, was sie eigentlich davon haben?
Also ich glaube, das klassische Bild ist tatsächlich, dass Leute glauben, wir versuchen die Zukunft 1:1 vorherzusagen. Mhm. Dass wir genau sagen, okay, in 5 Jahren passiert das, in 7 Jahren das und in 10 Jahren wird das passieren. Und das, da haben wir dann riesige Datenmodelle und die sagen uns dann ganz genau, was, wann, wie eintreten wird. Das ist so das eine Extrem wahrscheinlich und das andere Extrem wäre die Legitimationsproblematik der Zukunftsforschung vielleicht auch, dass man sagt, das ist ja gar keine eigentlich richtige Wissenschaft. Das ist ja, ihr schätzt ja irgendwie ein bisschen vor euch hin, malt lustige Bilder und dann schaut man, was passiert. Mhm. Und die Wahrheit liegt natürlich irgendwo dazwischen. Vielleicht zum Thema Science Fiction. Wir machen tatsächlich auch Science Fiction Forschung. Da können wir gerne nachher nochmal drüber sprechen, weil Science Fiction ist aus meiner Sicht ein hochinteressantes Genre, was uns ganz viel erklären kann, aber vielleicht nicht unbedingt die Zukunft, wie sie kommen wird.
Ja, dann lass uns doch gleich nochmal, wenn du sagst, ja, du würdest da gerne noch was dazu sagen, dann steig doch mal tiefer ein. Was ist denn bei Science Fiction, was mit euch so matcht?
Genau, also Science Fiction erkläre ich immer so, für mich das ist ein Genre, das erfüllt verschiedene Funktionen. Zum einen, wenn wir uns jetzt über Entwicklungen Gedanken machen, zum Beispiel nehmen wir eine neue Technologie wie künstliche Intelligenz, Roboter etc., wenn wir in der reinen Wissenschaft sind, dann ist es ja oft so, dass wir uns überlegen, naja, jetzt gibt es diese Technologie, das kann die und das kann die nicht und das kann die vielleicht übermorgen und dann vor allem in der Wirtschaft, was bringt sie uns da eigentlich für einen Wert? Wenn man jetzt einen guten Science-Fiction-Autor hat, und bei Science-Fiction meine ich wirklich die Art von Literatur, die auf logischen Kausalketten folgt oder die sich zum Beispiel auch wissenschaftliche Grundprinzipien, zum Beispiel Prinzipien der Physik zur Grundlage macht, dann hat der Autor quasi die Aufgabe, eine ganze Geschichte und eine ganze Welt darum zu konstruieren. Und die Welt muss auch in sich schlüssig sein und funktionieren. Und in der Welt hat man Protagonisten und da hat man Emotionen und soziale Dynamiken. Das heißt, in einer guten Science-Fiction-Story steht keine Technologie nur für sich, sondern die ist eingebettet in einer Welt von Menschen, die damit umgehen müssen. Und damit wird das Ganze für mich zu einem Gedankenspiel, zu einer Art Simulation einer möglichen Zukunft. Jetzt ist es auch wie bei der Zukunftsforschung an sich, kein einziger Autor wird ganz oder keine einzige Autorin wird ganz genau ins Schwarze treffen, wohin sich die Zukunft entwickelt. Aber wenn man das als Spektrum sieht, dann kann man da vielleicht schon Tendenzen ablesen. Gleichzeitig entwickeln natürlich Science-Fiction-Autoren auch viele, viele gute Ideen, woraus wir vielleicht auch wieder Inspiration bekommen, sei es im technologischen Sinn, aber vielleicht auch im sozialen. Und das Letzte, was eben auch wichtig ist und das vielleicht dann wiederum die Grenze der Science-Fiction als reine Zukunftsprojektion, dass man auch immer aus Science-Fiction ganz viel über den Zeitgeist lernen kann. Dass Science-Fiction eigentlich auch viel mehr darüber aussagt, nicht die Zukunft, wie sie unbedingt kommen wird, sondern die Zukunft, wie wir uns sie heute vorstellen. Mit ihren Ängsten, Sorgen, Gedanken, den gesellschaftlichen Themen, die gerade wichtig sind, die uns beschäftigen. Und damit wird eben Science-Fiction für mich ein ganz reichhaltiges Genre an Informationen, die wir hier rausnehmen können, die wir verwenden können, um über die Gesellschaft, wie wir sie heute sehen und auch wie sie sich in Zukunft entwickeln möchte, herausfinden können.
Kannst du irgendwie ein Buch oder einen Film oder sowas nennen, der dir da gerade einfällt, bei dem, wo ihr Science Fiction so ja in eurer Forschung zur Hand genommen habt in der letzten Zeit?
Also ich finde ein Buch, was ich ganz spannend finde, ist das Ministry for the Future von Kim Stanley Robinson, weil das ist sozusagen eine nahe Science Fiction der nahen Zukunft. Und da geht es darum, die Menschheit muss mit dem Klimawandel umgehen und es ist wahnsinnig kompliziert und es ist irgendwie schwierig und es ist auch, der Protagonist ist jetzt auch nicht perfekt und es gibt ganz viele Protagonisten und die versuchen dann Sachen zu machen und Lösungen zu finden für verschiedene Probleme des Klimawandels, was natürlich auch in dem Buch dann zu sozialen Konflikten und so weiter führt und dann scheitern die und dann fangen die wieder an und im Endeffekt stellt sich eben heraus, es ist nicht die eine Lösung. Es ist jetzt nicht dieser eine einzelne Held, der kommt und alles rettet und auf seinem weißen Pferd dahergeritten kommt, sondern es ist eigentlich ein Mosaik aus vielen verschiedenen Sachen. Und das Buch ist dahingehend eben sehr schön irgendwie aufbereitet und wo man das eben auch, wo man gewisse Zukunft auch erfahrbar machen kann. Das ist das eine. Das andere, nämlich, was ich gerne in den Raum werfen würde, das ist Herland von Charlotte Perkins Gilman. Und das war eines der ersten feministischen Science-Fiction-Bücher, würde ich sagen. Und zwar wurde das Anfang des 20. Jahrhunderts schon veröffentlicht. Und sie beschreibt darin quasi die Idee einer Gesellschaft, in der nur Frauen leben. Also Frauen haben es quasi als Spezies geschafft, sich selbst zu reproduzieren. Das ist so der Trick daran, dass diese Geschichte überhaupt funktioniert. Und drei Herren brechen sozusagen aus dem Rest der Gesellschaft auf und suchen dieses Land und finden es und schauen sich da die Gesellschaft an. Und es ist total nett, das zu lesen, weil die sind ja jetzt erstmal total verwundert, warum das überhaupt funktioniert, wo doch da nur Frauen sind. Also wer organisiert das denn hier? Wer hat denn jetzt hier die Entscheidungsmacht? Was machen wir denn jetzt hier? Und sind dann auch total irritiert, dass es funktioniert. Die Frauen leben in einer sehr nachhaltigen Gesellschaft. Die leben größtenteils vegetarisch. Die sind die einzigen Haustiere, die erlaubt sind, sind Katzen, was ich eine nette Randnotiz finde. Und haben da ihre eigene Gesellschaft aufgebaut. Und was ich da eben interessant finde, war natürlich, wenn man sich auch in die Zeit zurückversetzt, einerseits die relativ modernen Ideen, die da drin stecken, wie eine Gesellschaft aufgebaut ist. Es findet darin im Dialog relativ viel auch so Kapitalismuskritik statt, aber in einer Art und Weise, die wahrscheinlich eine Frau zu der Zeit schwer in der Öffentlichkeit hätte äußern können. oder die wäre auch nicht ernst genommen worden. In dem Fall hat sie es aber in eine Geschichte verpackt und auf einmal wird es in eine andere Welt versetzt und wird gehört. Mhm. Und das ist so ein anderes Buch, was ich da ganz interessant finde. Und auch unterhaltsam zu lesen.
Mhm. Klingt so ein bisschen nach Amazonenstaat, ne?
Ja, aber eben nicht kriegerisch, in keiner Weise.
Mhm.
Wir sind überhaupt nicht auf Konflikt aus, sondern eher auf Interesse.
Mhm. Und ich finde das mit den Katzen auch sehr interessant. Ich weiß jetzt nicht, wie du es gedeutet hast. Bei mir ist gleich in den Kopf gekommen, der Hund als Pendant dazu ist ja eher so dieses Herdentier oder Gruppentier, ja. Und die Katze ist ja eher ein Einzelgänger. Und die Katze, gerade in der Kunst, steht die Katze ja auch ein bisschen für das klein bisschen Verwerfliche. Also der Hund ist immer das treue Element in der Kunst, also in der malenden Kunst. Und die Katze ist eher so ein bisschen dieses, wie sage ich es am besten so, also wenn Nacktheit mit dem Bild dabei ist oder vielleicht auch so ein bisschen verruchte Situationen, dann sind häufig Katzen mit dabei.
Das ist spannend. Ich hatte jetzt, also in dem Buch gibt es tatsächlich eine Unterhaltung zwischen einem der Herren und einer Frau über die Katzen und die Hunde. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, wie die Unterhaltung ging, weil es schon länger her ist, dass ich gelesen habe. Aber es ging so in die Richtung, dass die Frauen es überhaupt nicht verstehen, warum man so ein wildes Tier wie den Hund, der doch vom Wolf abstammt, domestiziert, damit er dann nur den eigenen Willen erfüllt und sich dadurch auch noch mehr Arbeit macht.
Mhm.
Also es geht so in diese Richtung, wo die Katze ja irgendwie den freien Willen hat und sich dann entscheidet, ob sie jetzt bleibt oder nicht.
Ja, auch charmant. Gefällt mir auch
ja.
sehr gut, diese Idee. Laura, was denkst du denn, was bei uns Menschen der größte Fehler ist oder die größte Fehlannahme von uns Menschen ist, wenn wir an Zukunft denken?
Ich glaube, die größte Fehlannahme ist, dass wir denken, dass wir schon ganz viel wissen. Also, dass wir keine großen Paradigmenwechsel vor uns haben. Ich glaube, den gleichen Fehler haben viele, viele Generationen vor uns gemacht und auf einmal war die Welt nicht mehr im Zentrum oder die Erde nicht mehr im Zentrum des Universums, sondern man hat festgestellt, die Sonne ist im Zentrum.
Mhm.
Und so weiter. Und ich glaube, es werden noch viele Durchbrüche kommen, die einmal unser Weltbild von links nach rechts drehen werden und wir da auch so ein bisschen demütig davor sein sollten und uns auch schon immer wieder in Frage stellen können, wo stehen wir eigentlich? Ich glaube, das ist das eine. Ja, eine Fehlannahme beziehungsweise eher eine Fehlvorstellung, die Menschen haben, ist vielleicht, dass sie nichts an der Zukunft ändern können.
Aha.
Also dieses Art Deterministische an der Zukunft zu sagen, so ich bin ja irgendwie gar nicht, ich bin ausgeliefert, was da passiert. Und das ist eher so eine Haltung, die ich immer wieder feststelle. So ich kann ja eh nichts tun, mich hört ja keiner, ich habe keinen Einfluss, ich habe keine Rolle und das, was ich mir für meine Zukunft wünsche, wird eh nicht eintreten. Und das ist eine sehr riskante Annahme, weil man sich dadurch natürlich auch einschränken lässt.
Das hat was für mich, wenn ich dir so zuhöre, mit Haltung auch zu tun, mit Zukunftshaltung. Also, dass ich erstmal auch selber verantwortlich bin für viele Bereiche. Manches kann ich natürlich nicht als meine Verantwortung annehmen oder auch ansehen wie Krankheit oder, ja gut, jetzt mit der Natur oder sowas ist auch vieles, was uns jetzt einfach auch überwältigt, würde ich mal sagen. Aber, dass wir auch erkennen, was ist unser Teil dazu? Und dass wir vor allem auch vielleicht so dieses verhindern, dass wir in so ein visionäres Denken reinkommen mit der Zukunft, wo wir vielleicht so Träume wollen, die erfüllt werden. Weil das hat ja mit Zukunftsdenken überhaupt nichts zu tun. Oder liege ich jetzt da falsch? Würdest du das anders deuten?
Wir müssen hier unterscheiden, aus meiner Sicht. Also, oder aus Sicht der Zukunftsforschung aus.
Mhm.
In der Zukunftsforschung, und das reden wir eigentlich auch erstmal nicht von einer Zukunft, sondern wir reden von verschiedenen Zukünften. Vielleicht können wir damit noch kurz einmal starten, weil wir müssen ja erstmal verstehen, die Zukunft ist ja ein total abstraktes Modell. Die ist ja nicht da, weil wenn sie da ist, ist sie die Gegenwart und kurz danach ist die Vergangenheit. Das heißt, bei der Zukunft machen wir uns die ganze Zeit um was Gedanken, was noch nie da war und wir noch nicht erlebt haben.
Mhm.
Das heißt, es ist ein Gedankenmodell. Jetzt ist die Frage, was bauen wir eigentlich ein in dieses Gedankenmodell? Das heißt, wir bauen unsere eigenen Vorstellungen, Glaubenssätze, Werte ein, natürlich auch Faktenwissen, Erfahrungswissen, aber auch unsere Präferenzen. Und weil diese Konfiguration ja von jedem von uns irgendwie unterschiedlicher ist, also du hast ein paar andere Wünsche, Präferenzen, wie die Zukunft aussehen würde, wahrscheinlich als ich. Wir werden uns auch nicht bei allem, was wir für wahrscheinlich halten, komplett einig sein. Und das heißt, es ergeben sich quasi ganz, ganz viele Zukunftsbilder, die wir haben. Und jetzt müssen wir die in der Zukunftsforschung natürlich irgendwie sortieren. Und jetzt können wir sortieren danach, wo wir sagen, was sind eigentlich plausible Zukünfte? Also Zukunftsszenarien, die mit einer gewissen Eintrittswahrscheinlichkeit absehbar sind, weil wir gewisse Entwicklungen ja vorhersehen können. Also zum Beispiel so einen demografischen Wandel. Das ist jetzt so eine Entwicklung, die kann man relativ gut statistisch auch vorhersehen, weil die können wir auch gar nicht im Normalfall richtig schnell umdrehen oder so. Und dann gibt es andere Zukünfte, die sind unwahrscheinlicher. Dann gibt es sogenannte Black Swan-Ereignisse oder ganz unwahrscheinliche Sachen, wo wir sagen, das sind disruptive Ereignisse, die können eintreten, die überraschen uns wirklich, haben wir nicht gewusst, dass sie überhaupt vorkommen können oder auch nicht zu diesem Zeitpunkt. Und dann gibt es noch den ganzen Raum der wünschenswerten Zukünfte, nämlich das, was wir uns für die Zukunft wünschen. Und was ich schön finde an der Zukunftsforschung ist, ist, dass es für mich eine Wissenschaft ist, die auch eine gewisse Normativität zulässt. Also natürlich geht es in gewisser Weise in der Grundlage schon darum zu sagen, das sind wahrscheinliche Zukunftsszenarien, die wir sehen und die wir antizipieren können. Aber es geht auch darum zu sagen, Zukunft ist eine Verhandlungssache, in welche Zukunft wir aufbrechen und welche Entscheidungsprämissen wir heute oder welche Entscheidungen wir heute treffen und so weiter. Und das heißt, wir müssen uns natürlich auch Gedanken machen, wo wollen wir eigentlich hin? Was ist denn eigentlich unsere wünschenswerte Zukunft? Das heißt nicht, dass wir jetzt uns in Visionen und Utopien verlieren sollen, aber dass wir schon eine Haltung entwickeln sollten, das ist die Gesellschaft, auf die wir hinarbeiten. Und erst wenn wir die beiden Ebenen zusammenbringen und zu sagen, wir haben irgendwie verhandelt, wo wir hin möchten und wir sehen auch irgendwie gewisserweise einen Pfad dorthin, können wir eben schauen, wie können wir denn heute die Stellschrauben schon mal in die richtige Position bringen oder drehen, dass wir dahin auch aufbrechen.
Dafür musst du, wenn ich dir so zuhöre, aber natürlich auch genau wissen, was du selber erstmal für Bedürfnisse oder Interessen hast. Dann die Allgemeinheit vielleicht, allgemein auch so Natur und sowas, wie sich was auch entwickelt. Vielleicht Geschichte mit auch berücksichtigen, Erfahrungen. Ja?
Ja. Und irgendwo alles dazu. Also auch, dass man, das ist zum Beispiel das, was wir, wenn es darum geht, wie entwickle ich auch Zukunftskompetenz, da geht es ganz viel darum, auch erstmal zu erkennen, was ist denn von mir eine Annahme, was ist ein Wunsch, was ist eine Präferenz, was ist zum Beispiel auch ein belegbarer Fakt, den ich habe, den ich vor mir sehe und dass man das unterscheiden lernt.
Was sind denn bei euch jetzt so spannende Zukunftsprojekte, die ihr habt, bei euch am Lehrstuhl oder im Institut?
Spannende Projekte sind zum einen eben das, was ich schon ein bisschen erzählt habe mit Science Fiction. Da bauen wir jetzt gerade ein größeres Projekt auf, tatsächlich federführend bei einem Kollegen von mir. Ich finde es aber total spannend, da irgendwie am Rand dabei zu sein. Da werden wir uns mit Literaturwissenschaftlern tatsächlich den digitalen Korpus der Deutschen Nationalbibliothek im Science Fiction-Bereich vornehmen und den mal mit KI durchforsten, was da eigentlich für Ideen drin stecken und was können wir dafür lernen. Das ist das eine. Dann, das hattest du ja auch schon im Vorgespräch ein bisschen erwähnt. Ich bin gerade involviert in dieser Idee der Expo 2035, also diese Weltausstellung nach Berlin zu holen. Aktuell wissen wir tatsächlich noch nicht, ob es politisch klappen wird, ob wir das okay der regierenden betroffenen Personen bekommen, hier auch eine Bewerbung abschicken zu können, weil jetzt startet erst der Bewerbungsprozess. Aber die Idee ist eben zu sagen, wir wollen diese Weltausstellung nach Berlin holen im Jahr 2035, um auch so einen Ankerpunkt in der Zukunft zu schaffen und zu sagen, das kann ein Ziel sein, auf das wir als Gesellschaft hinarbeiten. Und es geht da viel weniger um die Ausstellung. Also jeder, der Weltausstellungen kennt, weiß ja, es gibt da dieses Gelände, die Pavillons und so weiter. Das ist alles schon toll. Aber es geht vielmehr darum, auch um den ganzen Transformationsprozess, dass man nämlich irgendwie überlegt, ja, was sind denn eigentlich Projekte, was sind denn Themen, die wir dort präsentieren wollen, wie wir auch uns als deutsche oder auch europäische Gesellschaft dort präsentieren möchten. Wofür wollen wir stehen? Was können wir zeigen? Wie können wir da auch die ganze Bevölkerung mit einbinden? Und uns geht es also vielmehr um den damit verbundenen Transformationsprozess, wo wir glauben, dass so eine Weltausstellung und so ein großes Ziel eine ganz große katalysatorische Wirkung entfalten kann, vielmehr als um das einmalige Event.
Ich finde, das klingt wunderbar, weil es nach meinem Geschmack erstmal eine Chance ist, weil man das ja auch vorbereitet. Da hat man eine gewisse Zeit. Also wenn man sagt, Berlin wird es und die Expo kommt nach Berlin, dass man sagen kann, was bereiten wir vor, was wollen wir bis dahin umsetzen? Und das ist wiederum auch eine Chance für Europa und für Deutschland auch wieder. So sehe ich es zumindest. Ja. Weil wir das Denken ja auch für tatsächlich, also für das tatsächliche Miteinander in Europa nutzen können. Und nachher eben, dann kommt diese Ausstellung, die man wiederum auch für sich nutzen kann. Was hat man daraus gelernt? Und danach eben die Perspektive, wie geht es danach weiter? Also deswegen denke ich, wäre schon eine schöne Chance. Klingt total spannend.
Ja, ich fände es auch eine schöne Chance. Ich glaube auch, dass wir als Gesellschaft sowas brauchen. Jetzt hoffe ich, dass vielleicht den Podcast die richtigen Personen an der richtigen Stelle auch hören.
Wer hat sich denn noch beworben, Laura? Also was steht denn noch aus Berlin oder? Wo könnte es sonst noch hinkommen?
Oder die USA mit Miami. Das ist der einzige Mitbewerber. Donald Trump hat während des World Economic Forums dieses Jahr gesagt, er möchte sich gerne für die Expo bewerben. Wir sind der einzige oder wären der einzige Mitbewerber. Und glauben, dass wir auch ganz gute Chancen hätten, jetzt in diesem Zeitfenster die Weltausstellung nach Europa zu holen. Und wir glauben eben auch, dass es ein ganz wichtiges Zeichen wäre für Europa.
Wo war denn und wann war die letzte?
Die letzte war jetzt letztes Jahr in Osaka in Japan. Die nächste wird 2030 in Saudi-Arabien sein. 2020 war sie in Dubai. Ja, die letzte in Europa war 2015 in Mailand. Und es gibt aktuell aus unserem Also sehen wir zumindest aktuell keinen weiteren europäischen Mitbewerber.
Dann oute ich mich jetzt mal weiter. Wer entscheidet das denn, wo die hinkommt?
Das entscheidet ein Komitee. Also muss ich das vorstellen. Die Expo ist auch organisiert wie eine internationale Organisation, wie zum Beispiel das Olympische Komitee. Es gibt in Paris ein Büro, das sozusagen die Weltausstellungen verwaltet. Das ist eine internationale Organisation. Da sind, ich glaube, 184 Staaten mit assoziiert. Und dann ist es eben so, dass nachher, sobald die Bewerbungen eingehen, die 184 Staaten in so einen Abstimmungsprozess eingehen. Und der am Ende übrig bleibt, bekommt die Expo. Genau. Das heißt, es ist quasi so eine internationale Entscheidung, wie bei Olympischen Spielen beispielsweise auch.
Dann hoffe ich, dass das ein Mega-Event wird, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, wenn es klappt, bist du natürlich auch herzlich eingeladen.
Ja, aber ich habe das Mega jetzt wirklich nicht nur auf Mega, sondern to make Europe great again bezogen.
Ja, stimmt.
Ja, das war jetzt so mein Gedanke. Laura, wenn du dir so, weil du jetzt als Zukunftsforscherin natürlich viel in den Zukünften unterwegs bist, wie du ja selber auch schon gesagt hast, dass es nicht die Zukunft gibt, sondern immer mehrere, immer im Plural. Hat sich seit deiner Tätigkeit in der Zukunftsforschung dein Blick auf die Gegenwart verändert?
Ich glaube, ja und nein. Ich glaube, ich habe schon immer die Gegenwart mit sehr viel Neugierde mir angeguckt. Also das ist auch der Grund, warum ich, glaube ich, dann am Ende in der wissenschaftlichen Disziplin gelandet bin. Ich komme ja nun doch aus anderen Disziplinen und ich kenne auch wenig Zukunftsforscher, die als Zukunftsforscher angefangen haben. Aber mich schon immer interessiert, okay, was passiert da gerade? Was brodelt vielleicht unter der Oberfläche? Was könnte auf uns zukommen? Wie gehen Menschen damit um? Mein Blick auf die Gegenwart hat sich vielleicht dahingehend verändert, dass ich schon noch mal versuche, bewusster mehr wahrzunehmen. Mhm. Also das eben zu sagen, ja, die Zukunft wird eben meistens von einer bestimmten Gruppe an Personen bestimmt. Das sind eben die am Verhandlungstisch sitzen, wenn es um die großen Entscheidungen der Gesellschaft geht. Und es gibt viele, die vielleicht nicht gehört werden. Ich sehe eben jetzt auch, wir haben ja ganz viel dieses ganze Thema Zukunftsangst oder dass Menschen irgendwie eben resigniert vor der Zukunft sind und dann eben auch zu hinterfragen, was steckt denn eigentlich dahinter? Ist es jetzt wirklich die Angst oder woher kommt es? Und wie können wir dem auch begegnen? Ich glaube, da hat sich mein Blick vor allem auch so ein bisschen geöffnet oder das sind auch so Themen, die mir mehr und mehr am Herzen liegen. Wie kann man halt möglichst vielen Menschen auch das Thema Zukunft nahebringen, auch dieses Thema Zukunftsdenken, Zukunftsperspektive eröffnen, auch den Umgang mit Unsicherheit und so weiter. Mhm. Genau.
Mhm. Ja, gerade diese Zukunftsangst, da kam mir jetzt sofort in den Sinn, German Angst, weil man uns Deutschen ja doch ein bisschen nachsagt, dass wir eben ängstlicher wären. Ich glaube, wir sind sogar die Nation, die meisten Versicherungen hat. für Zähne, Brillen und weiß der Geier was. Ja. Also das spricht ja auch dafür. Wie schaust du denn in die Zukunft? Also wenn es so betrachtest für dich selbst, du wirst ja bestimmt auch manchmal vielleicht ein maues Gefühl haben, das haben wir ja alle. Und wir wissen aber auch alle, dass Angst per se nicht schlecht ist. Ja, dass sie auch gewisse Kraft hat und dass sie uns ja auch mobilisiert zu etwas. Und dass wir durch die Kraft ja auch häufig ins Handeln auch erst kommen. Ja, wie schaust denn du auf die Zukünfte? Was ist denn so bei dir so im Kopf und im Herz?
Also im Kopf ist ein sehr großes Möglichkeitsspektrum. Ich glaube, also sagen wir so, ich blicke schon mit gewissen Bedenken so in die nächsten Jahre, weil ich einfach ein paar Punkte sehe, wo die so haarig werden können. Wo wir als Gesellschaft tatsächlich uns überlegen müssen, wie gehen wir damit um. Das sehen wir jetzt eben auf dem globalpolitischen Ebene mit den verschiedenen Konflikten, die hier gerade aufgekommen sind und sich teilweise auch verschärfen. Ich habe große Sorge vor der weiteren Polarisierung der Gesellschaft. Eben dadurch, dass scheinbar viele Leute sich abgehängt fühlen und eben das Gefühl haben, sie können nichts beitragen. Das ist auch nochmal katalysiert durch soziale Medien und eben natürlich jetzt auch aufkeimende Technologien, wo wir eben auch noch viele Hausaufgaben zu erfüllen haben, dass wir einen verantwortungsvollen Umgang damit finden und die auch nicht im Labor entschieden werden können, sondern das sind ethische Verhandlungen, die wir führen müssen. Und da blicke ich schon mit Bedenken drauf. Gleichzeitig habe ich aber auch schon immer großes Vertrauen in die Menschen an sich und in ihre Anpassungsfähigkeit, ihren Erfindergeist und auch an das inhärent Gute irgendwo im Menschen. Also ich denke schon immer noch, die meisten Menschen, und ich, das ist vielleicht auch noch so ein Projekt, mit dem ich viel beschäftige mich auch immer mehr so mit diesem wirklich langfristigen Denken. Wenn wir uns aus unserer eigenen Lebensspanne herausgehen, wo wollen wir denn hin? Was wünschen wir uns denn für der Zukunft? Und wenn wir uns da unterhalten, dann kommt ja schon oft raus, dass eigentlich wir Menschen insgesamt so gar nicht so weit voneinander sind, was so Wertekonstrukte betrifft oder wie wir uns vorstellen, dass man lebt. Nämlich, dass jeder irgendwo gesund, glücklich, in einem gewissen Möglichkeitsraum, im Frieden und miteinander, im friedlichen Miteinander irgendwie lebt. Und wir schaffen es dann doch, uns immer so Keile zwischen uns zu schießen als Menschheit. Und ich habe auch schon den Glauben daran, dass wir es dann doch irgendwie wieder gebacken kriegen. Also es ist so eine Mischung aus Glauben und Hoffnung. Und da kommt dann auch wirklich das Prinzip Hoffnung mehr durch als vielleicht die strenge Wissenschaft, die ich dann an anderen Stellen betreibe und wo man vielleicht auch aufpassen muss. Spreche jetzt als meine Rolle als Laura, die sich auch eine wünschenswerte Zukunft in ihrem Kopf hat, oder als die Zukunftsforscherin, die hier bestimmte Tendenzen bewertet auf einer wissenschaftlichen Basis.
Mhm. Denkst du, wir brauchen so gewisse Zukunftskompetenzen, die uns auf jeden Fall nicht nur tragen könnten in die Zukunft, sondern auch bestmöglich unterstützen? Glaubst du, dass es sowas unbedingt braucht? Könntest du welche benennen?
Ich glaube, es gibt schon welche. Ich denke, das ist nicht das, was wir als Hard Skills jetzt vielleicht nennen würden, im Sinne von, wir müssen alle programmieren lernen, oder so, sondern ich glaube, das sind genau diese Kompetenzen, die wir brauchen, um uns in einer sich verändernden Welt zurechtzufinden und uns auch da die Rolle zu finden. Also das eine ist, auch wenn es jetzt schon wahrscheinlich schon oft in solchen Kontexten genannt wurde, aber da stehe ich auch dahinter, dieses kritische und komplexe Denken. Also ja, ich nutze auch viel künstliche Intelligenz und die macht mir mein Leben ganz wunderbar leichter an verschiedenen Punkten, aber wir dürfen nicht das Denken abgeben, wir dürfen nicht das Kritische hinterfragen und auch die damit verbundenen Mühen abgeben, dass es halt manchmal auch dauert, bis man was versteht, weil nicht alles in kleinen Häppchen präsentiert werden kann. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch in der Zukunft, das zu verstehen und das auch zu üben, was es denn heißt, kritisch mit Informationen umzugehen, mit Themen, da auch eine Haltung zu entwickeln, etc. Das Ganze darüber hinaus Anpassungsfähigkeit, so Resilienzthemen. Wir hatten es im Vorgespräch, ich habe Nichte und Neffe. Ich glaube, die werden ein ganz anderes Berufsleben haben wahrscheinlich, als ich es haben werde und noch mal ganz anders, als ihre Großeltern das gehabt haben und für sich vielleicht auch noch mal öfter mehr erfinden als wir und vielleicht auch viel länger arbeiten, weil sie auch die Lebenserwartung noch mal nach hinten raus verzögern oder verschieben wird und sich vielleicht auch mehrmals im Leben neu erfinden müssen. Das heißt, auch diese Anpassungsfähigkeit, ich schaue, was passiert um mich herum, ich gehe neue Wege, ich traue mich das auch. Und ich glaube, das ist eine wichtige Kompetenz. Und dann eine ganz andere Kompetenz, wo ich auch aktuell sage, sind praktische Kompetenzen. Lernt, einen Tisch zu bauen, zu kochen, zu nähen, all die Sachen. Da wird auch der humanoide Roboter noch eine ganze Weile brauchen, bis er zu mir zu Hause kommt. Wie jetzt heute. Heute hatte ich eben einen Handwerker da, der herkommt mit seinen Maschinen in meinem Dachgeschoss-Apartment, genau weiß, was er zu tun hat, damit die Sachen nachher so passen. Und ich glaube, diese praktischen Kompetenzen ist genau das, erstens, wo man viel Freude dran finden kann und was vielleicht auch in manchen Ländern den Unterschied macht, ob ich jetzt doch noch mein Bild selbst aufhängen kann oder nicht.
Mhm. Ja, es hat auch was mit Selbstwirksamkeit zu tun, oder?
Ganz genau.
Ja.
Ja.
Laura, was glaubst du, welche Frage stellen wir Menschen uns eigentlich, was die Zukunft betrifft, am allerwenigsten oder vielleicht zu wenig?
Ja, welche Rolle kann ich eigentlich in der Zukunft für die Gesellschaft spielen oder für die Zukunft der Gesellschaft spielen? Mhm. Also wo verorte ich mich, wenn es darum geht, die Zukunft zu verhandeln und hier auch mitzuwirken? Mhm. Ich glaube, das ist eine wichtige Frage. Anders gesagt würde man wahrscheinlich auch sagen, welche Welt möchte ich eigentlich hinterlassen? Also wenn ich mir jetzt alleine die Frage stellen würde, was möchte ich denn gerne für einen Fußabdruck am Ende hinterlassen oder wo möchte ich zu sagen, da möchte ich beigetragen haben. Das heißt nicht, dass man die ganz großen Würfe braucht und dass jetzt jeder hier irgendwie ein Unternehmen gründen muss oder sonst irgendwas, sondern es geht vielmehr darum, sich zu überlegen, was ist eigentlich mein kleiner Beitrag. Und ich bin wirklich überzeugt, dass Leute das oft unterschätzen, ihre eigene Macht und Kraft auch in ihren eigenen Wirkungsbereich, den sie haben können. Mhm. Dass der eigentlich größer ist, als wir oft vermuten.
Hm. Ja, die Energie, die wir reintragen, nicht nur in den Raum, sondern generell auch in ein Miteinander oder sowas. Hm.
Ja, total.
Wenn du jüngere Menschen hörst, du hast ja bei euch an der Uni viele jüngere Studierende, und wenn die jetzt so in deine Fußstapfen treten wollten, also Ähnliches wie du machen wollten, auch in die Zukunftsforschung gehen möchten, was rätst du solchen jungen Menschen? Was sollen sie tun?
Es gibt wenige Studiengänge. Es gibt quasi bei uns einen Master an der TH in Ingolstadt, den Global Foresight and Technology Management Master. Der ist natürlich vor allem für Leute, die in die Praxis gehen möchten und angewandt an Foresight arbeiten. Also Foresight als englischer Begriff für Zukunftsforschung und vor allem auch den Umgang mit verschiedenen Szenarien. Und dann gibt es zum Beispiel an der FU Berlin einen anderen Master, wirklich in Zukunftsforschung. Aber es gibt auch internationale Programme. Also man kann es schon spielen. Wenn ich jetzt junge Leute sagen würde, geh da rein, würde ich wahrscheinlich trotzdem sagen, studiere erstmal ein anderes Fach. Weil ich glaube nicht, dass du von Anfang an Zukunftsforschung studieren musst, sondern schon gut, andere Disziplinen kennenzulernen und dann nachher mit der Zukunftsforschung als eher methodisches Fach da reinzugehen und zu überlegen, wie wirkt sich das jetzt in der Zukunft aus. Und das kann alles sein. Das können Naturwissenschaftler sein. Wir haben hier in unseren Zukunftsforschungskreisen in Deutschland von Astrophysikern bis Soziologen und Philosophen ist alles dabei, die nachher eben da zusammenarbeiten. Das macht das Fach ja auch so schön, weil es wirklich interdisziplinär ist, aus meiner Sicht. Und wenn man das dann machen möchte, dann gibt es natürlich verschiedene Netzwerke, denen man sich anschließen kann. Da gibt es immer mehr Angebote, wo man auch mal reinschnuppern kann in so zum Beispiel Zukünftelabore, wo man vielleicht auch mal bei Szenarien mitwirken kann. Und dann ist natürlich immer die Frage, bei Zukunftsforschung ist ja nun kein geschützter Begriff. Das heißt, es gibt viele, die das eher in der Praxis machen und sagen, sie sind Zukunftsforscher, also in der freien Wirtschaft. Und dann gibt es viele oder ein paar wenige, die das wirklich an der Uni machen als Forscher. Und dann ist natürlich die Frage, möchte ich jetzt eher wirklich in die Wissenschaft gehen? Das heißt, ich möchte auch publizieren, ich möchte lernen, ich möchte da auch methodisch mit rein und vielleicht auch das mit Fach methodisch prägen. Oder bin ich eher jemand, der oder die für die Praxis brennt und sagt, ich möchte vor allem mit Unternehmen, Organisationen, Kommunen, Bürgerinnen und Bürgern daran arbeiten, wie eine Zukunft aussehen könnte, beratend tätig sein. Und das ist vielleicht auch eine Sache, da gibt es in der Zukunftsforschung schon viele, auch die so Hybride sind, das ist auch ganz nett. Also Leute, die sowohl forschen, publizieren, aber auch in der Praxis tätig sind, das sind wir auch relativ offen, würde ich sagen, als Disziplin. Aber ich glaube, es ist schon so ein bisschen eine grundlegende Entscheidung, ob ich eben eine wissenschaftliche Karriere machen möchte oder eine praktische.
Laura, wir kommen so langsam auf die Zielgeraden unseres Podcast-Gespräches. Was würdest du sagen, was sollen die Menschen, die Zuhörenden auf jeden Fall mitnehmen aus unserem Gespräch von dir?
Das Erste, Zukunft kann man nicht vorhersagen. Wir können verschiedene Zukunftsszenarien antizipieren. Wie die Zukunft wird, hängt ganz stark davon ab, wie wir sie gestalten und wie wir uns heute entscheiden. Und eben da als Zweites, Zukunft heißt auch, dass ich eine Haltung zur Zukunft entwickle und mir überlege, welche Rolle möchte ich in den Entscheidungsprozessen spielen und vielleicht auch, wen hole ich noch bewusst mit an den Verhandlungstisch dazu.
Dankeschön. Laura, habe ich dir jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die du wahnsinnig gern beantwortet hättest?
Da fällt mir jetzt gerade keine ein.
Laura, ich beende diesen Podcast immer ganz gern. Ich nenne es Kaleidoskop. Mit so einer Art Kaleidoskop. Das heißt, es läuft so ab, dass ich 2, 3 Sätze anformuliere, du bringst sie zu Ende. Häufig ist es so, dass ich entweder mehrere Worte bringe oder auch nur ein Wort. Und du lässt dir einfach mal so durch Herz und Hirn wandern, wie du es zu Ende bringen möchtest, dieses Sätzchen.
Gerne.
Wunderbar. Dann fange ich an. Zukunftsforschung
ist die spannendste Wissenschaft, da die Zukunft das Einzige ist, was wir tatsächlich proaktiv gestalten können.
Zukunftskompetenz
bedeutet, sich selbst als winziger Teil eines großen, gestaltbaren Ganzen zu verstehen und seinen Platz darin zu finden.
Verantwortungsvolle Zukunft
bedeutet für mich, eine Zukunft für alle zu schaffen, eine Zukunft, in der jeder Mensch stattfinden darf und auch stattfinden kann.
Last but not least, es ist an der Zeit,
dass wir wieder an unsere wünschenswerten Zukünfte glauben.
Liebe Laura, ich danke dir von Herzen für das Gespräch, für das Teilen deiner Gedanken und deines Wissens und dann sage ich einfach mal bis ganz bald.
Dankeschön, dass ich dabei sein durfte und ich freue mich auch auf das nächste Mal.
Das war eine Folge von Soziologische Perspektiven, einem Podcast zu politischen und menschlichen Impulsen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und freue mich über ein Feedback zur Podcast-Folge sehr. Abonnieren Sie diesen Podcast gerne auf Ihrem Lieblingskanal und hinterlassen Sie bitte eine Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcast oder bei Spotify. Und da fällt mir noch ein weiterer wichtiger Punkt ein. Bitte empfehlen Sie diesen Podcast weiter und fühlen Sie sich herzlich eingeladen, Gäste für diesen Podcast zu empfehlen. Ich freue mich, wenn wir beim nächsten Gespräch wieder zusammenfinden. Sie sich auch?